Der, fünfte Vers, Außenorientierung. Martha hat gerade mal vorgelesen, ich lese es nochmal vor. Wir sind als Gemeinde und Werk nicht für uns selbst da, sondern für unsere Stadt und das Volk, das Jesus hier sammelt. Wir sind wache Mitbürger und suchen der Stadt und der Schöpfung Bestes. Wir beten für unsere kleine und große Mitwelt. Wir halten uns offen für Veränderungen und prüfen immer wieder, ob unser Dienst noch unserer Vision entspricht. Alles bleibt darauf ausgerichtet, den Menschen in Greifswald in jeder Beziehung zu dienen und sie zum Glauben an Jesus zu rufen. Als Einzelne beten wir auch für einige wenige Menschen konkret, dass wir sie einladen können und sie auf den Weg des Glaubens finden. Lass uns beten zu Beginn. Herr, wir danken dir, dass du lebst und dass du redest und dass dein Wort Kraft hat und lebendig ist und unser Leben verändern kann. Ich bitte dich, dass du redest und dass du uns ansprichst, unser Herz bewegst und dass du das, was dir wichtig ist, zu uns sprichst jetzt. Amen. Ich möchte starten mit einem kleinen Lob auf Greifswald. Ein Lob darauf, erstmal, dass wir hier uns die Zeit nehmen für so ein Wochenende und uns, das ist ja keine Freizeit im engeren Sinne, das ist ja eher so ein Arbeitswochenende. Und ich finde es toll, dass wir uns am Beginn des Jahres, die Vorweihnachtszeit ist in der Regel auch nicht die entspannteste, und selbst Weihnachten kann auch anstrengend sein, Neujahr und der ganze Kram.
Sprichst du etwas lauter, bitte?
Ja, dass wir uns Zeit nehmen, uns wochenlang zu beschäftigen damit, was eigentlich Greifswald machen soll, was uns umtreibt, was Gott möchte, was irgendwie die Vision ist für Greifswald in dieser Stadt, wo wir nachjustieren müssen, wo wir uns vielleicht verrannt haben, wo wir neu fragen müssen. Also es ist unbequem, ich finde das klasse. Und ich finde toll, dass Greifswald das tut, dass ihr das macht, dass ihr euch die Zeit nehmt. Und ich finde das von diesem Wert Außenorientierung bei Greifswald schon ganz viel einfach Wirklichkeit ist. Und das, also ich kenne persönlich wirklich wenig Gemeinden, die immer wieder so unbequem rumfragen, wie können wir unsere Stadt erreichen. Und ich kenne viele Gemeinden, die immer nach 10 Jahren nimmt das ab. So, gerade bei Gemeindegründungen nach 10 Jahren zum Beispiel fangen die an, so gemütlich zu werden, und dann werden die Probleme eher innenorientiert. Und eher die Frage, wer macht die Kinderbetreuung und wie machen wir mit der Musik und wo steht das Klavier und sollen wir jetzt ein Mäntelchen tragen beim Predigen oder nicht? Oder irgendwelche Fragen, die vielleicht wichtig sein könnten, aber eigentlich doch nicht so wahnsinnig wichtig sind. Zumindest hinsichtlich dessen, was die Berufung der Gemeinde ist. Und da finde ich einfach klasse, dass wir immer wieder fragen und ringen. Und das begeistert mich sehr. Und ich habe das Gefühl, wir als Gemeinde haben viel Anvertraut bekommen. Wir haben viel Leidenschaft. Wir haben ein hohes Maß an Hingabe und an Qualität, an Kompetenz, an Sehnsucht, Gott wirken zu sehen und an der Bereitschaft, uns von ihm senden zu lassen. Also wir haben viel und ich finde, wir geben auch viel. Und das würde ich einfach mal sagen, dass ich das toll finde. Und dass ich also gerade bei diesem Wert außen und das Gefühl habe, da läuft schon ganz viel total klasse bei Greifswald. Der Kernvers von dieser Formulierung in dem Text und auch der Vers aus der Bibelstelle, die uns beschäftigen wird heute, lautet: Suche der Stadt Bestes. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? So ein relativ bekanntes Wort: Suche der Stadt Bestes. Und ich will ganz kurz 2 Sätze sagen zu der Situation in dem Bibeltext, Jeremia 29, in der dieser Satz gesagt wird. Was ist die Situation? Das wisst ihr vermutlich, viele von euch, dass es eine Zeit gab, als das Volk Israel aus der Heimat deportiert wurde nach Babel. Also Richtung Osten, in die große Stadt Babel, damals vermutlich sogar eigentlich unsere größte Stadt, militärisch auf jeden Fall sehr potent. Und das kleine Israel wurde einfach irgendwann überrannt, ausgeplündert, niedergebrannt und die Oberschicht wurde deportiert. Also finden sich die Leute wieder fern ihrer Heimat, fern vom eigenen Volk, fern von Gott, weil der Tempel war zerstört und der Ort, wo sie Gott begegnet sind, den gab es einfach nicht mehr. Und sie haben das Gefühl gehabt, wir sind völlig entwurzelt. In einer völlig fremden Kultur, weit weg von zu Hause, weg von unserem geliebten Land, unseren Familien zum Teil und weg auch von Gott, weil nämlich Gott dort zu finden war. Und plötzlich sind wir ganz woanders und der Ort, wo uns begegnet, ist kaputt. Also fremd, unsicher, sorgenvoll. Und voller Sehnsucht nach der Heimat. Voller Sehnsucht danach zurückzukehren, dorthin, wo er zu Hause ist. Und die Tendenz in der Situation, sehr menschlich, wäre, sich abzuschotten oder es irgendwie auszusitzen oder aufzugeben. Oder sich irgendwelche falsche Versprechungen in den Hals zu werfen. Auch davon spricht Jeremia zu sagen, Leute, wir müssen akzeptieren jetzt. Warum ist das unser Thema? Vielleicht sind, ich glaube, die meisten von uns sind eher fremd in Greifswald, eher zugezogen und vielleicht habt ihr auch Heimatsehnsüchte. Und manche sind fremd, die pommerische Mentalität ist zuweilen herausfordernd. Aber noch viel grundsätzlicher ist dieses Thema unser Thema. Denn die Bibel spricht, besonders im Neuen Testament, ganz stark davon, dass wir Fremde sind in dieser Welt, dass wir Pilger sind, dass wir hier nicht zu Hause sind. Es gibt diese schöne englische Formulierung, wir sind Resident Aliens. Also wir wohnen schon hier und wir sind nicht bloß einfach Durchreisetouristen, die mal gucken und sagen, guck mal hier, schön, gut, dass wir anderswo leben. Wir wohnen schon hier, wir sind Resident, aber wir sind Aliens, also Fremde. Wir sind trotzdem hier nicht final zu Hause. Und wir wissen, wir sind hier für eine Weile, 10 Jahre, 50 Jahre, 80 Jahre, aber das ist nicht unsere letzte Heimat. Das ist nicht der Ort, wo wir final sein werden. Denn Jesus sagt, ich bin losgegangen, um euch eine Wohnung zu bereiten, bei meinem Vater im Himmel. Und wenn die fertig ist, dann komme ich und hole euch, damit ihr seid, wo ich bin. Also unser Zuhause ist nicht diese Welt. Unser Zuhause ist nicht Greifswald. Unser Zuhause ist der Himmel, das Reich Gottes. Und in dieser Situation, bei Jeremia, und wir haben eine vergleichbare Situation, etwas grundsätzlicher noch, sagt Gott seinem Volk durch einen Brief des Jeremias etwas sehr Spannendes. Etwas, das für das Volk erstmal so ein kleiner Schock war. Gott gibt seinem Volk einen Auftrag. Er sagt, Leute, ihr seid in der Fremde und ihr fühlt euch da nicht wohl und ihr habt Sehnsucht, aber das ist kein Grund, dass ihr euch verkriecht. Das ist kein Grund, dass ihr euch abschottet und dass ihr das jetzt irgendwie aussetzt oder dass ihr verzweifelt und aufgebt. Nein, ihr habt eine Aufgabe in dieser Stadt. Denn ihr seid nicht zufällig hier. Ich habe euch dahin geschickt, sagt Gott. Und Greifswald ist nicht zufällig in Greifswald. Greifswald, davon sind, denke ich, also bin ich und viele von uns, vielleicht wir alle, überzeugt, ist eine Idee Gottes. Greifswald ist eine Gemeinde, die Gott ins Leben gerufen hat, um eine bestimmte Aufgabe an Greifswald zu geben. Gott hat den Auftrag an uns, mit Greifswald, und auch du bist, glaube ich, nicht zufällig in Greifswald. Und ob du jetzt 5 Jahre hier bist oder 20 Jahre oder vielleicht nur 2 Semester, ich glaube, es ist kein Zufall, dass du jetzt gerade in Greifswald bist. Und ich glaube, dass Gott dich hergesandt hat und dass er dich gebrauchen will. Was steht denn jetzt in dem Brief drinnen? Jeremia 29, ich lese es vor. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Nährt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Das sind die Worte des Briefes, die das Volk erstmal so ein bisschen schockiert haben, weil ihr innerer Wunsch war eigentlich ein anderer. Aber Gott sagt, nee, mischt euch ein in diese Stadt, engagiert euch. Nehmt euch ein, sinnvoll und fruchtbar zum Besten dieser Stadt. Suchet der Stadt Bestes. Das Wort, was da eigentlich steht, ist das schöne Wort Shalom, das wir alle kennen. Suchet den Shalom dieser Stadt. Und Shalom heißt nicht nur Frieden, das heißt eigentlich so Wohlergehen und Heil auf allen denkbaren Ebenen. In der Beziehung zu Gott, in der Beziehung miteinander, wirtschaftlich, gesundheitlich, politisch, sozial, alles. Also Shalom ist das Beste, was ich vorstellen kann. Und dann noch schöner. So, und das sollt ihr suchen für diese böse, heidnische, fremde, große Stadt Babel, die Inbegriff von viel Boshaftigkeit und Unterdrückung war. Das ist die Botschaft Gottes an sein Volk in dieser Situation. Und ich möchte mit euch in 3 Schritten angucken, was das für uns heißt. Und als erstes gucken wir uns mal an, was heißt es eigentlich, der Stadt Bestes zu suchen. Suchet der Stadt Bestes. Und der erste Aspekt darin, den ich entdecke, ist, sucht. Sucht und suche etwas höchst Aktives. Nicht nur die Verkriecher und sagt, oh, alles so unsicher. Und vielleicht klopft er jemand mal an und will was von Jesus wissen. Nee, sucht. Sucht der Stadt Bestes. Ich glaube, suchen beginnt zuallererst beim Beten. Gott zu fragen, was denkt er eigentlich über unsere Stadt? Wie sieht Gott Greifswald? Was bewegt Gott in sich Greifswald? Was denkt Gott über Greifswald? Was beweint Gott über Greifswald? Und was hofft Gott für Greifswald? Also zuallererst aktiv Gott zu suchen mit der Frage, was siehst du, wenn du Greifswald siehst? Was beschäftigt dich? Und hinzuhören, Gott zu fragen, dein Wort zu lesen, gemeinsam zu beten, still zu sein und Gott fragen und schauen, was er sagt. Schauen, was ihn bewegt. Suchen, aktiv. Außerdem, darüber hinaus, erster Schritt, beten. Die Mönche haben uns gelehrt, ora et labora, bete und arbeite. Also erstmal beten und dann arbeiten, sich einmischen. Misch dich ein in die Stadt Greifswald, kenne die Stadt. Geh mit offenen Augen durch die Straßen, lies lokale Zeitungen. Geh in politische, soziale Ausschüsse, kauf beim lokalen Händler, schnack mit denen, geh in den Sportverein. Lern einfach Menschen kennen, misch dich ein. Wenn du zu Hause sitzt, musst du Greifswald kennenlernen. Du musst auf die Straße unterwegs zu den Leuten einmischen. Und das können ja Dinge sein, die dir prinzipiell sowieso Spaß machen. Sport, Politik, Soziales, was weiß ich, wie du so tickst. Also möchte ich ein. Fragen und zuhören. Frag die Leute, was sie beschäftigt. Rede mit denen. Mit alten Greifswaldern, mit neuen Greifswaldern, mit armen Leuten und mit Reichen, mit Gebildeten und mit ganz einfachen Bodenständigen. Frag sie, was sie beschäftigt. Frag sie, was eigentlich das Beste für sie wäre. Und was für die Stadt das Beste wäre. Was fehlt. Und probier Dinge aus. Du selber und wir als Gemeinde. Lass uns mutig sein, das Dinge ausprobieren. Wir wissen nicht immer alles sofort und wissen nicht, was ist das Beste und wie kann es weitergeführt werden. Lass uns Dinge probieren. Probier du aus, wie du das Beste für die Stadt suchen und finden kannst und lass uns das als Gemeinde tun. Lass uns wachsam sein für das Beste der Stadt und immer wieder neu, und davon erlebe ich bei Greifswald ganz viel, immer wieder neu fragen, wie können wir eigentlich das Beste für die Stadt suchen und finden? Wie können wir mithelfen, dass dieser Stadt das Beste zuteil wird? Also als ganz grundlegende Frage für Greifswald. Wie können wir als Gemeinde gemäß unserer Berufung das Beste für die Stadt suchen, wachsam dafür sein? Und ich glaube, das Beste zu suchen wird dann für uns alle so vielfältig sein, wie die Menschen, die wir halt sind. Auf unserer Arbeit, in der Politik, im Sozialen, in der Wirtschaft, in der Umwelt, beim Sport, in Schulen, Kindergärten, wo auch immer. Da, wo du lebst, da, wo du bist, da, wo du dein Leben verbringst, wo du dich einmischst in die Stadt, dort suche das Beste. Sei wachsam für das, was das Beste ist. Also, suche der Stadt Bestes, sucht aktiv. Das Zweite, was Suche der Stadt Bestes bedeutet, heißt, sucht ihre Menschen. Denn das Beste der Stadt sind ihre Menschen. Nicht die Gebäude und die Plätze und die Uni, alles voll, aber das Entscheidende sind eigentlich die Menschen. Die wirklichen Schätze dieser Stadt sind die Menschen. Sucht sie, weil Jesus sie sucht. Das Herzstück des Lukas-Evangeliums, das Herz Gottes, was uns dort gezeigt wird, das Herz von Jesus Christus, ist die Suche nach dem verlorenen Schaf, der verlorenen Münze, der verlorenen Söhne. Das ist das Kernkapitel des Lukas-Evangeliums. Und dort, glaube ich, zeigt uns Jesus ein ganz großes Stück vom Herzen Gottes. Nämlich Gott sucht die verlorene Menschheit. Und das ganze Leben von Jesus drückt das aus. Das ganze Leben von Jesus hat diese eine Haltung, diese eine Frage. Jesus sucht die Menschen. Und es gibt einen fantastischen Vers, ich habe das auch bestimmt schon mal erwähnt, aber ich tue es gerne, weil mich der selber fasziniert. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2, heißt es, Jesus, der im Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete, die Schande gering achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus, der im Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Was ist die vor Jesus liegende Freude? Ist es der Himmel? Nee, er hat er vorher schon gehabt. Jesus muss nicht Mensch werden, nicht sterben, um den Himmel zu gewinnen. Von dort kommt er. Das, was Jesus gewinnt, durch das Kreuz für die Menschen. Das bist du und das bin ich und das ist Greifswald und diese Welt. Und das ist die vor Jesus liegende Freude. Diese Perspektive, die Welt zu retten und sie neu zu machen, sie zu erlösen, hat Jesus motiviert, all das auf sich zu nehmen, was er auf sich nahm. Das finde ich ein absolut faszinierender Gedanken, der mich immer wieder umhaut. Und den kann man auch fünfmal hören und trotzdem nicht verstehen, so wie es mir zumindest. Das ist Gottes Herz. Gott sucht den Menschen und er lässt es nicht was kosten. Und es ist Jesus viel wichtiger, dass die Menschen Chance haben, Gott zu finden, als dass er irgendwie gemütlich da bleibt, wo er kommt. Er lässt sich ein auf diese Welt, er mischt sich ein. Und ich glaube, das Gegenstück von diesem Suchen Gottes ist, dass Menschen auch suchen. Oft vielleicht gar nicht wissen, dass es Gott ist, den wir suchen, aber Menschen suchen und Gott kommt ihnen entgegen. Er sagt nicht, okay, du musst erstmal dies und jenes und das, und wenn du mal irgendwann bist, dann kommen wir ins Gespräch kommen. Gott kommt den Menschen entgegen und er sucht die Menschen. Er sucht sie in Jesus. Er sucht sie durch Greifbar, er sucht sie durch euch, er sucht sie durch jeden Einzelnen, durch dich und durch mich. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das sagt er jedem von euch zu. Das sagt er euch als Gemeinde und das sagt er euch. Suchet der Stadt Bestes, sucht ihre Menschen, weil Jesus sie sucht. Sucht sie, um bei ihm zu sein, um Beziehung aufzubauen, um mit ihm Zeit zu verbringen, um ihm zu begegnen, mit ihm zu reden, um sie kennenzulernen, damit Vertrauen entsteht. Jesus hat Menschen aufgesucht, immer wieder mit Leuten Zeit verbracht, mit ihnen gesprochen, mit ihnen gefeiert, sich auf sie eingelassen. Und Jesus sendet uns zu den Menschen in Gaza, zu deinen Nachbarn, deinen Freunden, deinen Kollegen, Leuten auf der Straße, zu Flüchtlingen, vielleicht sogar zu denen, die ein Problem mit Flüchtlingen haben. Jesus sendet uns zu den Menschen, um sie kennenzulernen und um ihnen zu dienen. Ich kann nur den Leuten dienen, zu denen ich Kontakt habe, die ich kenne, von denen ich weiß, was sie brauchen. Und desto besser ich sie kenne, desto mehr weiß ich, was sie brauchen. Desto mehr können sie es mir sagen, können wir darüber sprechen. Und je besser ich die Menschen kenne, desto mehr kann ich einschätzen, was ihnen wirklich gut tut. Umso mehr bekomme ich das Recht, auf ihnen zu dienen. Wenn Vertrauen steht. Und ich kann mit den Menschen zusammen das Beste suchen für sie und für die Stadt. Und das ist, glaube ich, der dritte Aspekt von Suche der Stadt Bestes. Das Beste für die Menschen, das Beste für die Stadt Greifswald, ist das Heil der Menschen. Das ist das Allerbeste und Wichtigste. Das Heil der Menschen. Das Heil ist Rettung. Rettung aus Verlorenheit. Gott sucht das Verloren. Rettung aus der Ferne von Gott, der Trennung von Gott. Rettung aus Angst. Und geschenkt zu bekommen, dass wir Gott vertrauen und an ihn glauben. Das Heil der Menschen als das Beste für die Stadt. Das Heil ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Glaube als die feste Zuversicht auf das, was man hofft, und das Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. So sagt der Beatrice. Das ist Glaube. Feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Heil heißt, dass Menschen feste Zuversicht bekommen, dass das Reich Gottes da ist und dass es kommt und dass in ihrem Leben Wirklichkeit wird. Und dass ein Nichtzweifeln daran ist, dass Gottes Liebe mir gilt und dass ich Gottes Kind bin. Heil ist Heilung. Heilung von Beziehungen. Die Beziehung zum Vater im Himmel, die Beziehung zu anderen Menschen in Familien, bei Freundschaften, auf Arbeit, in Gemeinde. Die Beziehung zu mir selber wird geheilt, wenn ich Gott finde. Heilung von Wunden, die Heilung von Leben. Und das Beste, was wir den Menschen geben können, ist, dass wir sie einladen, Gott zu finden, der ihr Leben ganz macht und heil macht. Also das dritte Beste der Stadt ist das Heil der Menschen. Die Menschen selber und das Heil der Menschen. Also Suche der Stadt Bestes, sagt Gott durch Jeremia, gefolgt. Und es sagt, Gott sagt uns, Suche das Beste für Greifswald. Sucht aktiv, sucht die Menschen, weil sie sind geschickt in der Stadt, und sucht ihr Heil. Betet dafür, denkt darum. Das ist das Beste, was wir den Menschen geben können. Und Jeremia schreibt, suche der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Das ist der zweite Aspekt. Betet für sie zum Herrn. Gebet ist, glaube ich, der erste und ganz grundlegende Ausdruck von Außenorientierung. Das ist der erste Schritt. Denn im Gebet wird eine grundlegende Haltung entwickelt. Da geht es nicht um mich, da geht es um Gott. Und da geht es um die anderen, weil Gott meinen Blick nach außen richtet. Gebet als ein Hören und Suchen, Gebet als ein Bitten, Gebet als ein Kämpfen, Gebet als Umkehren, Umdenken, Gottes Perspektive bekommen für die Menschen und ihr Leben, Gebet als Schweigen vor Gott, Gebet als getröstet werden, Gebet als berufen und gesandt werden, Gebet als ausgerichtet werden. Ich glaube, das ist der erste Schritt, wo unser Leben sich verändert, unser Herz sich verändert, unsere Haltung nach außen gerichtet wird, ist, dass wir beten. Und dass Gott unseren Blick nach außen richtet, dass er unseren Blick auf Greifswald so richtet, wie er Greifswald sieht. Dass er erhofft, beweint, woran er sich freut, was ihn traurig macht. Also Gebet als erster und grundlegender Ausdruck von Außenorientierung. Und Gebet als universale Außenorientierung. Denn ich glaube, dass Gebet mir hilft, von mir wegzuschauen, auf Gott und auf andere. Und Gebet ist etwas, das jeder von uns zu jeder Zeit, an jedem Ort, immer tun kann. Wir können beten, weil Jesus uns hilft zu beten, weil wir Gottes Kinder sind, und wir sollen beten. Wir können beten, weil jeder von uns kann immer beten. Da muss man nicht besonders begabt sein. Ich glaube, das ist die Geistesgabe, die jeder Christ bekommt, dass er beten kann. Wenn du sagst, ja, so rausgehen ist nicht so meins, bete doch einfach mal. Fang doch mal an damit. Da ist schon extrem viel gewonnen, wenn wir beten für die Stadt und für die Menschen. Und Gebet als der Ort, wo wir das Beste für die Stadt suchen und bewirken. glaube, Gebet ist grundlegend und Gebet hat verändernde Kraft. Gebet kann entscheidend bewirken, dass Dinge sich verändern. Ich habe eine Story gelesen von Johannes Hartl, der vor ein paar Jahren eine Jugendfreizeit auf einer Alpenhütte hatte. Und Jugendlichen waren perfekte Beispiele dafür, wie viel Energie man aufbringen kann, um einfach möglichst gleichgültig zu wirken. Kennt ihr vielleicht so Jugendliche, die so am Handy tippen, gelangweilt und merken, sie müssen ganz Energie aufbringen, einfach möglichst unbeeindruckt, gleichgültig, unberührt von allem. Und die sind ein bisschen verzweifelt auf der Freizeit, weil sie gemerkt haben, dass das wir als Botschaft für die haben, das dringt überhaupt nicht los. Die sind völlig, das ist ihnen einfach egal. Und die Liebe Gottes schärft die relativ wenig. Und irgendwie kriegt man den Ofen nicht vorgelockt. Und Johannes Hartl und Mitarbeiter haben dann im Vorfeld von so einem letzten großen Inputabend gebetet für die Jugendlichen und haben gemerkt, wie irgendwie Gott die so richtig reinzieht ins Gebet. Und wie sie merken, okay, zack, jetzt wird es irgendwie ernst. Und die waren, die haben tatsächlich eine Last bekommen für Jugendliche, sind irgendwie intensiv eingestellt ins Gebet und haben gemerkt, wie Gott sie einfach so richtig reinzieht und sagt, Leute, jetzt müssen wir mal richtig beten für die Jungs. Die haben gemerkt, okay, die erste Stunde ist vergangen, eigentlich müssen wir eine halbe Stunde anfangen, aber wir sind noch nicht fertig. Wir merken, wir müssen weiter beten, das ist noch nicht durch. Also, okay, die Beginn der Sitzung ein bisschen verschoben auf eine halbe Stunde später. Kurz bevor es losgehen sollte, merken sie, naja, vielleicht dann eine halbe Stunde noch später, sie haben weiter gebetet und haben immer gedacht, okay, jetzt langsam wird so. Es legt sich so ein bisschen das, die Aufregung und dieses gewisse Anspannung. Und sie merken, jetzt ist es, glaube ich, gut. Haben aufgehört zu beten, haben diesen Abend gestartet. Und sie meinen, die Jugendlichen haben die ausgetauscht. Die waren völlig umgehauen. Die haben, also, gesagt, die haben geheult und gebetet und sind umgekehrt. Und da kam irgendwie ein Pastor aus dem Ort, relativ zufällig vorbei. Da waren wir so gefragt, was hier passiert. Und Hartl hat dann so clever zu sagen, machen Sie mal so ein Beichtfürbitte-Angebot. Sie sind ein Pastor und so, und Jugendlichen, die irgendwie dann mal konfirmiert und sind auf dem Weg des Glaubens, die können mal ein paar Weichen ablegen und dachten, vielleicht kriegen wir ihn so ein bisschen mit eingebunden in den ganzen Prozess. Und der Pastor meinte dann später, ich weiß nicht, was sie gemacht haben mit den Jugendlichen, keine Ahnung, ist ja ein bisschen fremd, aber so wie die geweichelt haben, hat noch keiner geweichelt bei mir. Ich fand das eine sehr spannende Story, über die Kraft des Gebetes, um zu merken, dass Gebet irgendwie der erste Schritt ist, aber auch so ein grundlegender, entscheidender, verändernder Schritt. Suche der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Suche das Beste für deine Stadt und bete für die Stadt. Bete für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, Leute aus dem Sportverein, für deine Freunde, für deine Familie, bete für sie. Das ist der erste Schritt und das ist der entscheidende Schritt. Das macht den Unterschied aus. Und wir beten nicht als Sklaven, wir beten als Kinder zum Vater. Im Namen von Jesus zu beten heißt, wir beten zu Gott, dem Vater. Zu dem, der viel besser weiß, was wir und immer brauchen, der, bevor wir gefragt haben, schon weiß, was zu tun ist, und der uns einlädt, ihm zu vertrauen. Also, betet für sie zum Herrn. Der dritte Aspekt. Zweiter Aspekt, Entschuldigung. Der dritte Aspekt, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. So gut der Chef fest ist, betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Das ist, finde ich, zuerst mal irgendwie logisch. Denn wenn es Kreisfahrt gut geht, dann geht es auch Kreisfahrt gut. Denn Kreisfahrt ist ein Teil von Kreisfahrt. Wir sind ein Teil der Stadt. Und wenn sich Shalom, ob ihr auf allen Ebenen ausbreitet, wenn Menschen anfangen, Jesus zu vertrauen, zu glauben, wenn sie Liebe und Hoffnung bekommen, wenn Beziehungen geheilt werden, wenn Aufrichtigkeit einkehrt, wenn wir uns gegenseitig dienen und irgendwie solidarisch werden, die Schöpfung bewahren, was alles dazugehört, dann ist das erstmal positiv für alle. Und dann wird auch Kreisfahrt das positiv merken, wir, die wir in Kreisfahrt leben als Christen, werden sagen, guck mal, schöne Stadt. Leute haben dich lieb, die vertrauen Jesus. Man ist gut miteinander, Flüchtlinge werden eingeladen und unterstützt. Naja, und so weiter. Also ist irgendwie logisch. Wenn es dir gut geht, soll es euch, wird es euch lohnen. Aber ich glaube, dass da noch ein tieferes Geheimnis drin liegt, als nur, dass es halt logisch ist. Ich glaube, dass es ganz tief mit Gottes Wesen zusammenhängt und dass es das Geheimnis von Gottes Wesen ist. Gott, der sich vorstellt als Beziehung, Gott, der sich vorstellt als Sendender. Gott, der seinen Sohn sendet, Gott, der den Heiligen Geist sendet, Gott, der die Kirche in diese Welt sendet. Und immer wenn Menschen mit Gott eine Begegnung hatten, wurden sie ausgelandet. Jesaja, Sonntag sitzt er im Gottesdienst, also es war Samstag, aber Sonntag, Samstag im Gottesdienst, und der, den er nicht erwartet hätte, ist da Gott. Und der berührt ihn natürlich. Jesaja kriegt die Krise und stellt fest, okay, also wenn Gott mir begegnet, ist für mich Feierabend hier. Gott reinigt ihn, begegnet ihm bereite dich vor und dann sagt Gott, wen sollen wir senden? Und Jesaja, hier, ich sende mich. Er begegnet Gott und das Erste, was er automatisch tut, ist senden. Er will gesandt werden, er will von Gott losgeschickt werden. Gott teilt seine Leidenschaft für seine Mission mit seinen Leuten, zum Beispiel mit Jesaja und mit vielen anderen. Und er sendet ihn aus. Und ich glaube, wenn wir Gott begegnen, dann wird er uns auch senden. Und genauso, wenn wir uns senden lassen, werden wir Gott begegnen. Das hängt ganz eng zusammen. Und das ist ein großes Geheimnis, dass Gott uns sendet und dass wir uns senden lassen, dort Gott nochmal ganz neu und anders begegnen, mehr als vielleicht vorher. Weil Gott uns begeistert für seine Sache. Und der allererste Sendungstext der Bibel, als Abraham gesandt wird, sagt Gott, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Denn das ist gar nicht zu Ende. Das ist sofort mitgesagt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich segne dich nicht, damit du irgendwie in der Bude sitzt und reich und fett wirst. Ich segne dich, damit du losgehst und den Leuten dienst. Ich segne dich und du sollst ein Segen sein. Und vor allem, ich segne dich. Also Gott segnet. Nicht wir segnen die Stadt, Gott segnet die Stadt. Weil er uns segnet und weil er andere segnet. Unter anderem durch dich. Außerdem glaube ich, ist es ein tiefes Geheimnis von diesem Segen Gottes. Weil auf dem sich senden lassen Gottes Segen liegt. Gott sagt, ich segne zu Abraham, ich segne die, die dich segnen. Du sollst ein Segen sein. Ich glaube, es ist ein tiefes Geheimnis, das auf dem sich senden lassen Gottes Segen in besonderer Weise liegt. Es ist das Geheimnis der Freude der Mission. Wir haben gehört von der Freude, die Jesus hatte, die motiviert hat, die Leidenschaft für Menschen, die ihm hat aufbrechen lassen, die ihn gesandt hat, die ihn hat leiden lassen. Und Jesus will diese Freude mit uns teilen. Die Begeisterung dafür, dass wenn Menschen nach Hause kommen zum Vater, was passiert in dem Leben von Menschen? Was passiert im Himmel, was dort festgefeiert wird? Jesus will mit uns diese Freude teilen und seine Leidenschaft teilen. Und ich glaube, dass in der Mission liegt ein Geheimnis von Veränderung. Dass Israel in Babel gesandt war, war kein Zufall. Gott hat sie hingeschickt. Und er hat gesagt, ihr sollt dorthin gehen, um die Stadt zu segnen. Ihr sollt auch hingehen, um selber verändert zu werden. Ich will euch heilen. Ich will euch zur Umkehr führen. Ich will euch reinigen. Ich will euch verändern. Das war kein Selbstzweck. Und ich glaube, es ist ein Geheimnis von Gott gesandt, dass Gott auch in diesem Weg unser Leben verändert. Unsere Prioritäten verändert, uns zur Umkehr führt, unsere Perspektive verändert, uns heilt. Und Mission ist in besonderem Ort, in besonderer Hinsicht der Ort, an dem Gott uns begegnet. Und das, glaube ich, auch ein Geheimnis davon, dass wir Gottes Ebenbild sind. Und dass es uns einfach glücklich macht, anderen zu dienen und uns zu investieren. Die Eltern im Raum können wahrscheinlich bestätigen, dass einer der schönsten Dinge ist, Kinder zu haben, weil es glücklich macht. Nicht, weil man sie bekommt, auch, aber weil man geben kann. Weil man dient. Und das ist in besonderer Weise, macht man glücklich. Und eine gesunde Ehe ist immer die, wo sich Menschen gegenseitig glücklich machen. Und nicht sagen, wir kommen her, machen mich glücklich. Es ist viel schöner, jemanden glücklich zu machen. Und deswegen gibt es einen engen Zusammenhang von Freude und von Glück und Mission. Und vielleicht ist ein Mangel in meinem Glaubensleben an Freude, vielleicht auch ein Mangel daran, dass ich mich sehr um mich selbst drehe, was unsere Kultur äußerst gut beschädigt und gestärkt, und mich nicht so wirklich senden lasse, weil es auch unbequem ist. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang. In der Apostelgeschichte waren die beiden Orte, wo Gott ganz besonders nahe kommt. Das eine, der Ort drin, die Gemeinschaft der Christen, die Zeiten, wo sie gebetet haben, wo sie Gott gelobt haben, wo sie vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Und die Orte draußen bei den Leuten. Wenn Gott Menschen gesammelt hat, sein Volk gesammelt hat, an den Orten, wo die Kirche war, Leute vorbereitet hat, Leute besucht und gefunden hat und dann seine Christen beteiligt hat. Das waren die beiden Orte. Drin in der Gemeinschaft und draußen bei den Menschen. Das waren die beiden Orte, wo die Christen, die frühen Christen, Apostelgeschichte, Gott ganz besonders begegnet sind. Deshalb greift vor dem Wert der Außenorientierung. Deshalb sagen wir feiern Gottesdienst, weil Gott uns hier besonders begegnet. Leider heute ohne Abendmahl. Nächstes Mal wieder. Und draußen in der Stadt Gottesstadt, wo Gott uns sehen kann. Wir machen jetzt Folgendes. Wir singen jetzt ein Lied. Danach gibt es drei Gebetsstationen. Dort und dort. Da gibt es drei Themen. Das eine ist die Stadt Greifswald. Die Schrift könnt ihr bestimmt so hart mit den Ziffern, aber ein Zettel steht drauf, die Stadt Greifswald, das meint Politik, Wirtschaft, das Miteinander von Geflüchteten und Einheimischen, was an Themen so ist, ihr wisst ja noch viel mehr Themen, also zu beten für die Stadt Greifswald, für das Wohl der Stadt, für das Beste der Stadt. Dann sind es am Samstag zum Menschen aus Greifswald, deine Nachbarn, Kollegen, Freunde, Menschen, die du kennst, vielleicht schon lange oder erst seit kurz, bete konkret für Leute, die dir wichtig sind. Und wo du möchtest, dass sie Jesus finden. Und das Dritte ist, zu beten für Greifbar. Im besonderen Sinne für die Stadthalle, weil das Thema einfach war die Tage und weil das unser großes, einladendes Aushängeschild ist. Aber auch für andere Dinge. Für Greifbar Plus und fürs Ostseeführen und für die Daumenskurse. Welche Themen auch immer gerade im Aufliegen. Aber lass uns beten für Greifswald, für konkrete Menschen der Stadt und für Greifbar. Dass wir unsere Berufung dieser Stadt wahrnehmen. Jesus nachfolgen und von ihm senden lassen und erleben, wie Menschen ihn finden. Wir singen jetzt ein Lied. Dann können wir uns einfach dort einfinden. Das wird ein bisschen begleitet von Musik. Dann singen wir zwischendurch das Lied Meine Hoffnung, meine Freude aus CC. Wenn das Lied vorbei ist, können wir den Ort wechseln, zur nächsten Station. Beten wieder, 30 Minuten. Dann nochmal Meine Hoffnung, meine Freude. Dann nochmal ein Wechsel und dann schließen wir das Vater unser. Okay? Das ist so verstanden. Wir schließen 10 Minuten, je nachdem. Genau. Betet dort laut, leise, kurz, mittellang, bis zu lang. Und dann schließen wir das Vater unser. Jetzt singen wir erstmal nicht.